einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und die Vuelta steht vor der Tür. Heute ist Tag der Aufzeichnung, Dienstag, der 20. August. Und am kommenden Wochenende startet die Vuelta in Spanien. Ich wollte gerade sagen, in Italien. Ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Am kommenden Samstag startet die Vuelta und ja, beste Gelegenheit, sich vorher nochmal zu unterhalten. Und wenn man sich mit über Profisport, insbesondere Radsport, aber auch Profisport im Allgemeinen unterhalten möchte, dann ist immer eine gute Adresse der Thomas. Und diesmal ist der Thomas, der gerade schon Luft holen und reinspringen wollte, dankenswerterweise nicht zu Hause in München hat er sich zur Verfügung gestellt, sondern du bist im Urlaub.
Genau, sozusagen schon die Bergvorbereitung für die Vuelta abgeschlossen, nämlich da, wo es auch bergig ist, im wunderschönen Trentino in Rovereto.
Trentino. Ich bin ja geografisch, das ist doch Nord...
Unterhalb von Südtirol quasi, also an der Grenze.
Ja. Was machst du da so? Fahrradfahren?
Dutt und dat, also wie man bei uns sagt, ein Tag Radfahren, zwei Tage Sightseeing und...
Ja. Deswegen kann es auch sein, dass die Verbindung heute, weil Hotel und so, mal nicht so hervorragend ist wie sonst, wo der Thomas zu Hause seine 300 Gigabyte Leitung hat und ich immer neidisch hingucke. Wenn der Thomas mir dann hinterher irgendwie eine Datei mal schickt oder so 2 Gigabyte, sagt er, lade ich jetzt hoch, ist fertig. Und während ich da noch heulend und zähneknirschend naja. Also, Vuelta steht vor der Tür, liege ich recht in der Annahme, dass das für uns beide auch so die, in der Hierarchie der Grand Touren, die am wenigsten wichtige ist.
Ja, aber dafür ein umso schönerer Abschluss der Grand Tour Trilogie immer in einem Jahr.
Also ich falle auch nach der Tour grundsätzlich, nicht grundsätzlich, aber oft in so einer Art Wachkoma erstmal und kriege nichts mit, was sich zwischen den Grand Touren sozusagen ereignet. Aber da dafür haben wir ein Dokument, wo du alles reinschreibst und wo wir es dann besprechen können und wo wir jetzt mal so im Tiefflug sozusagen durch die
Nachtouren gehen.
Genau, durch die Rennen vorangehen und dann uns danach dem großen Thema Transfers nochmal kurz widmen. Um dann ganz am Ende dann endlich die Vuelta zu besprechen. Eine Anmerkung hier am Rande noch, die habe ich das noch gar nicht gesagt. Es gibt ja Hörer, die hören nur den Velosnack oder nur den Velo Race, deswegen im vorgestrigen oder gestern veröffentlichten Velosnack habe ich es erwähnt. Hier mache ich es auch. Und zwar, für dich jetzt auch überraschend, nur Gutes, wir haben einfach mal eine Ausfahrt geplant. Und zwar haben wir uns gesagt, der Herr Timmer und ich, wer mit uns mal eine Runde Fahrrad fahren möchte und irgendwie auch so ein bisschen saisonabschlussmäßig und einfach aus Spaß und der Freude eine Runde fahren möchte, haben wir ein Datum einfach mal ausgeguckt. Und zwar ist es der 29. September. Das heißt, es betrifft natürlich auch die Velo-Race-Hörer, die nur Velo-Race-Hörer. Am 29. September möchten wir eine Runde drehen. Und wer das möchte, ist ein Sonntag. Wer da mitfahren möchte, der ist ganz, ganz herzlich eingeladen. Du natürlich auch, Thomas. Ich weiß, für dich wäre die Anreise etwas weit, aber... keine Ahnung, vielleicht bist du ja gerade wieder mal auf der Durchreise von A nach B oder sonst irgendwas, ne? Also natürlich, du bist sowieso der Stärkste auf dem Rad, glaube ich, von uns. Das Motto ist Le Coffee Ride, the perfect day, was ein Café ist und eine Webseite. Und da werden wir uns eine Strecke raussuchen. Also das auch für alle Velo-Race-Hörer vielleicht mal zum Anfang. Alles Weitere hört ihr im ersten Kapitel vom letzten Velo-Snack, da haben wir es auch extra am Anfang eingefügt. Das so viel dazu, aber wollen wir jetzt auch nicht lange hier drum rum tun, sondern über die Rennen sprechen, die passiert sind. Da fangen wir an in der Chronologie mit einem spanischen Rennen, die Klassiker San Sebastian.
Ja, traditionell am Wochenende nach dem Ende der Tour de France die Klassiker San Sebastian, das erste klassische Eintagesrennen, das große, was auf dem Programm steht und ja, das ist so ein bisschen der Kampf der Fahrer, die von der Tour de France mit einer guten Form kommen, gegen die, die gerade wieder im Aufbau sind. Und ja, aber in diesem Jahr war es eine besonders bemerkenswerte Austragung, weil ein junger Mann seinen ersten großen Profisieg eingefahren hat, nämlich Remco Evenepoel mit 19 Jahren dort. Ja, also zwischendrin war er abgehängt, ist dann vorne rausgefahren und konnte sogar den ganz großen Favoriten widerstehen.
Ist ja, ich weiß nicht, ob du die Zahl schon gesehen hast, aber wusstest du, dass er mit unter anderem auch diesem Sieg sich auf Platz 4 der Wettfavoriten sozusagen für die WM schon katapultiert hat mit 19. Irre, oder?
Mhm.
Also ja, absolut, kann man sich nur, da kann man eigentlich muss man sagen, kann man nur Angst kriegen, was da kommt, was da auf uns zukommt. Ne? Also so er und ein Bernal und Bernal, da sagt man ja schon, Bernal ist ja fast schon ein alter Haudegen dagegen, ne? Mhm. Was da so an Fahrern.
Wobei man natürlich dann, bin ich da gespannt, bei diesen Leuten, die jetzt sehr jung, sehr gut sind, wie lange deren Karrieren letzten Endes dauern. Kann ja gut sein, dass die dann mit 30 auch schon aufhören.
Ja, ja, klar. Vielleicht hat er mit 30 die Schnauze voll. Also finde ich, ich bin immer ein großer Freund von Sportlern, die im richtigen Moment sagen, nee, reicht. Also muss nicht mehr. Hab alles erreicht oder kommen wir auch zu einem anderen Zusammenhang in der Sendung vielleicht noch drauf. Es ist ja auch durchaus ein Sport, der in vielerlei Hinsicht etwas abverlangt und wenn man dann irgendwann sagt, so, ich habe den Spaß jetzt hier irgendwie lange genug gemacht und ich habe alles erreicht, ich habe vielleicht auch ein Auskommen, was für mich ausreicht, dann ja, höre ich auf. Interessant auch, er wird bei der Deutschlandtour auch mit am Start stehen, ne? Also jetzt in circa 2 Wochen, 1,5 Wochen,
mhm.
Bin ich mal auch gespannt, wie er da sich präsentieren wird. Und dort
auftreten. Ja, aber ihm scheint dieser ganze Druck nichts auszumachen, der in Belgien auf ihn gemacht wird.
Nee, also er zieht das einfach locker durch und ja.
Interessant jetzt auch noch bei der Klassiker San Sebastian, nicht nur Remco Evenepoel mit 19 Jahren, sondern Mark Hirschi mit 20 Jahren, Platz 3, auch ganz bemerkenswert.
Ja, war vielleicht auch, ne, die kamen jetzt jung und frisch im Saft stehend da aus dem Quark sozusagen und ja. Alles ist gut.
Übrigens auch der sozusagen der Juniorenweltmeister vom letzten Jahr hat da den U23-Weltmeister aus dem letzten Jahr in die Schranken gewiesen.
Stimmt. Was du, also manche Sachen fallen mir auch wieder ein, wenn du es mir sagst, aber hätte ich sonst jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt, ja. Ja, aber Klassiker San Sebastian, eigentlich kann man und muss man da auch nicht jetzt mehr drüber sagen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, was wir hier alles so auf der Liste stehen haben und worüber wir sprechen möchten, kommen wir als nächstes dann einfach schon einmal zu, na, wo haben wir es denn hier, zu der Polenrundfahrt. Die, ja, also 7-Tages-Rennen, wo sie stattfinden, braucht man, glaube ich, bei Polenrundfahrt jetzt nicht groß erwähnen.
Na, sie fand aber auch mal eine Zeit lang im Trentino statt. Also von daher müssen wir das auch schon erwähnen.
Ja, das ist, aber deswegen bist du jetzt ja nicht im Trentino. Ja, also mehrere Tagesetappen, insgesamt Zweier World Tour Status, also jetzt eigentlich ganz oben angesiedelt, aber natürlich für viele kleinere Teams auch mal eine Möglichkeit, so die Fahrer zu präsentieren. Und ja, es fing an, erste Etappe direkt Sieg Pascal Ackermann. Flache Etappe, zweiter Tag, vielleicht sollten wir, ne, ich weiß nicht, wie schnell, sollen wir einfach so durchmarschieren, oder?
Klar.
Ne? Zweiter Tag, dann auch wieder Ackermann mit dem dritten Platz, dann Mitchelton Scott, Luca, wie spricht man das? Magic? Auch wieder eine flache Etappe, also das sind jetzt auch keine, ich sag mal ganz vorsichtig, ohne das Böse zu meinen, keine Etappen und Rundfahrten, wo man viel zu sagen hat. Ackermann direkt die dritte Etappe auch noch geholt, war also und bis zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen der dominierende Fahrer auch. Ja, und dann kam Etappe Nummer 4.
Ja, die dritte
Beziehungsweise Etappe. In der dritten ist es passiert und Etappe 4 wurde dann egalisiert, so rum.
Bei der dritten Etappe, ja, hat man sich schon noch so ein bisschen über das Sportliche gefragt. Okay, haben eigentlich alle damit gerechnet, dass Pascal Ackermann diese Etappe noch gewinnen wird, weil er hat den Sprint ja eigentlich nicht gewonnen. Ja, aber er hat es dann durch die Disqualifikation doch noch bekommen. Aber zu dem Zeitpunkt wusste man natürlich noch nicht, was mit Björk Lambrecht geschehen war.
Hm. Schlimmer Sturz. Also ich glaube, das kann man, also war für mich jetzt, also ich muss gestehen, der Name war mir bekannt, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie, wie soll man das sagen, so Beziehung zu dem Fahrer oder war jetzt einer, dem ich schon diverse Rennen gefolgt wäre oder so etwas, das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Das war so ein Fahrer für mich wie viele andere. Ja, also ich im Nachhinein, ne, wenn man Ich glaube, er war ein sehr beliebter Fahrer, ne, wenn man gesehen hat, hier ein Greipel auch bei, da mit den Sarg getragen. Und so. Es ist einfach, aber für mich ist es einfach eine Tragödie, wenn ein 22-jähriger Mensch aus dem Leben gerissen wird, egal. Egal warum.
Konnte ja im Prinzip keiner was dafür. Es war ein blöder Rennunfall einfach. Also ich glaube, so wie ich es richtig verstanden hatte, ist er gegen irgendwie in ein Betonrohr geprallt und ja, kam danach einfach jegliche Hilfe zu spät. Also wenn du halt blöd irgendwo fällst oder gegen irgendwas gegenfährst, ja, kann das ganz schnell vorbei sein.
Ja, also das sollten wir uns, das ist auch etwas, was wir uns vielleicht immer mal wieder so vor Augen führen sollten, weil im Prinzip, das ist jetzt, ne, wie du schon sagst, ne, das war einfach so hart und so dumm und so blöd es klingt, Pech. Ne? Also Zweiter der Tour de Avignon 2017, das, was wir auch immer als die Nachwuchstour bezeichnet haben, also ein wirklich, ja, ein hoffnungsvolles Talent, ne? muss man so einfach sagen.
Hat er da auch, glaube ich, jetzt bei der beim Kriterium du Dauphiné im Juni noch die Nachwuchswertung gewonnen.
Das kann man nicht anders sagen als einfach Pech und da kann man auch nur sagen, ja, den ganzen Angehörigen und alle, die mochten, ja, als Beileid bringt, was wir jetzt hier sagen, das ist die keine Sau. Aber sollte uns immer wieder vor Augen führen, ne? Also
klar, genau das Gleiche gilt ja auch für jeden generell, der sich irgendwo aufs Fahrrad schmeckt.
Genau. Also wie oft ich hier in Köln von irgendwelchen oder an den weißen Fahrrädern vorbeifahre, wo dann auch Radfahrer zur Tode gekommen sind. Das ist halt so. Ne? Also das ist halt so, klingt auch so deprimierend und so nach dem Motto, ja, nimmt man alles hin und Gleichgültigkeit ist es nicht. Aber es passiert, das Leben ist mit Risiken behaftet und wir Rennradsportler gehen da vielleicht nochmal ein Risiko ein bisschen mehr ein. Traurig ist das Einzige, was man da so sagen kann. Und ich fand auch, dass so alles in der Berichterstattung und die gesamte Polenrundfahrt natürlich danach unter diesem Eindruck zu leiden ist das falsche Wort, aber das ging alles wie so ein Schleier darüber. Und völlig zu Recht und auch, ja.
Ja, klar, also die folgende Etappe, Etappe Nummer 4, die wurde dann ja auch nur neutralisiert, kurz ausgetragen und da gab es dann auch keinen Sieger dementsprechend. Und ja, die restlichen Etappen dieser Polen-Rundfahrt, Etappe 5, ein Bergauf-Sprint, also da ging es auf so einem Circuit, so einem Rundkurs zum Schluss richtig ordentlich bergauf und da hätte man gedacht, so Pascal Ackermann beispielsweise wäre da wieder so ein Kandidat, aber für den war das zu schwierig. Also der wollte zwar sprinten, konnte aber nicht, weil es zu schwer war und das hat Luka Mescek dann seinen zweiten Etappensieg da eingefahren. Und ja, die beiden letzten Tage waren so ein bisschen schwieriger, anspruchsvoller. Ich glaube, das geht, die fahren da immer in der Hohen Tatra, wo es da in die Berge geht. Und der erste bergige Tag, ja, gewonnen von Jonas Vingegaard, nehme ich aus, einem Dänen aus dem Team Jumbo Visma, der sozusagen seinen ersten großen Sieg dort einfahren konnte in Kubielisko. Und ja, Sivakov, da hätte man jetzt gedacht, das ist derjenige, der in der Pole Position ist, um die Rundfahrt zu gewinnen dann.
Ja. Das hat er sich dann da erarbeitet und ist dann auf der letzten Etappe, hat man sie noch nicht mehr genommen, das Gesamtklassement. Und ja, ich glaube, in 2-3 Jahren wird man bei dieser Polenrundfahrt nicht mehr darüber sprechen, wer sie gewonnen hat, sondern wer an dem Tag oder bei der Rundfahrt etwas verloren hat. Und das ist schrecklich genug. Kurz nachher als Anmerkung, du hast ab und zu kleine Aussetzer, auch an die Hörer, ne? Das liegt einfach daran, dass du im Hotel-Internet bist und das vielleicht dann mit mir diesmal zu entschuldigen. Wie gesagt, das liegt an der Situation und wir dachten uns, besser es probieren als gar nichts machen vor der Vuelta. Und ja, gehen dann direkt, sage ich mal einfach so weiter, direkt zur europäischen Meisterschaft, zur Europameisterschaft. Europameisterschaft, ne? In anderen Sportarten kommt einem das so leicht von den Lippen, im Radsport ist es ja irgendwie noch immer noch,
also ein bisschen. Das ist ein relativ neuer Wettbewerb, beziehungsweise hat erst seit geraumer Zeit eine gewisse Bedeutung und ich finde die Veranstaltung an sich aber recht schön. Letztes Jahr war es in Glasgow. Und es ist halt so ein, wie bei der WM, so eine Art Wettkampfwochenende, wo an den einzelnen Tagen die unterschiedlichen Wettbewerbe ausgetragen werden.
Ja, Ja, und da gab es dann das, man, nee, wie sind man das dann? Also einfach Individual Time Trial, ne? Also ein einfaches Zeitfahren.
Genau, ein Einzelzeitfahren.
Wir konzentrieren uns jetzt hier nicht, weil wir böse mit den Damen sind, sondern wir konzentrieren uns an diesem Punkt auf den Herrensport, weil, ne, wie immer, der ist uns näher und das soll nicht die Leistung anderen schmälern. Ja, und da hat er dann einfach mal weitergemacht, ne? Wenn ich das hier so richtig interpretiere.
Ja, Remco Evenepoel den nächsten Sieg eingefahren, was ich ganz bemerkenswert finde, ist in welcher Statur 1,71 Meter, 61 Kilo, ist jetzt nicht unbedingt der Roller vor dem Herrn, also würde man vermuten, aber trotzdem hat er da mit seiner schieren Kraft alle in die Schranken gewiesen. Da waren immerhin so Leute wie ein Stefan Küng oder ein Alex Dowsett oder jetzt auch ein Filippo Ganna, der bei der Winkbank-Tour das Zeitfahren gewonnen hat.
Matthias Brändle fällt mir noch hier unter den Namen auf. Jascha Sütterlin, der ja auch kein schlechter Zeitfahrer ist.
6 Stunden Weltrekord hat Brändle.
Ja, ne, also dem mal 1,16 einzuschenken auf dann auch 22 Kilometer, das war, oder 22 plus ein bisschen was, das muss man sich mir einfach mal wegtun. Ne? Also das ist einfach, da wird einem, wie ich eben schon meinte, ne, da weiß man nicht, ob man Ehrfurcht haben soll oder Angst und Bange einem wird. Ja, Einzelzeitfahren ging an ihn und na, ich habe es aber auch heute hier mit meinem Verklicker rein. Ich irgendwie, ich glaube, meine Maus spinnt.
Ja, alle. Ich war dann mal super spannend, was am Stand, weil es relativ früh, also in die Vollen ging, sage ich mal, mit den Italienern, die da dieses Loch gerissen hatten und dann die erste große Gruppe besetzt hatten. Und ja, dann zum Schluss waren es überraschenderweise die beiden Sprinter, Pascal Ackermann und Ilia Viviani, die angegriffen hatten aus dieser Gruppe heraus, obwohl sie sich eigentlich auf ihren Sprint verlassen konnten, sich mit Yves Lampert abgesetzt haben. Aber ja, bei Pascal Ackermann war dann irgendwann auch der Akku alle und musste dann Lampert und Viviani ziehen lassen, wo Viviani dann natürlich ja, überlegen den Sprint gewann.
Ja.
Ein bisschen so eine De König-Quickstep-Veranstaltung.
Aber das ist ja auch so eine Geschichte, ne? Also wie wir ja schon immer sagen, auch die WM-Rennen haben ihre eigenen Gesetze und vielleicht kommt man da mal mit so einem Überraschungsmoment oder mal was anders zu machen. Ne? Finde ich schön, dass sich diese Tradition von WM-Rennen oder auch Olympiarennen und so weiter sich da auf diese Europameisterschaft überträgt, dass es einfach mal ein bisschen was anderes ist als das Normale. Und ja, also kann man eigentlich gratulieren, ne? Zum dritten Platz. Denke mal, ne? Gibt es ja auch eine Bronzemedaille. Deutsche Meisterschaft, Dritter der Europameisterschaft. Insgesamt kann man ihm da nur, was soll man sagen, kann man eigentlich nur sagen, nicht das schlechteste Jahr, was er da hat.
Ne? Nö, und es kommen ja jetzt noch ein paar Rennen. Also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wird er ja dann jetzt auch bei den Euro-Eiszeit Classics in Hamburg am Start stehen, beispielsweise, und bei der Deutschland-Tour natürlich. Ja.
Also ich denke, da werden ihn die Bora-Leute schon bis vor die Ziellinie bringen. Also da mache ich mir gar keinen Kopf, dass das nicht irgendwie, dass da nicht noch der ein oder andere Sieg für ihn rausspringen wird. Das kann man, glaube ich. Ich glaube, wenn es einen Wettanbieter gäbe, der die Deutschland-Tour auf dem Schirm hat, da kriegt man nicht besonders viel dafür, wenn man auf seinen Sieg tippt. Aber naja, soll auch gut so sein. Nächster Spaß ist dann die Winkbank-Tour. Da sagst du mir jedes Mal, wie die früher hieß, und jedes Mal vergesse ich es wieder.
Das ist die ehemalige Benelux-Rundfahrt. Vorher hieß sie Eneco-Tour.
Genau, Eneco-Tour. Und Eneco-Tour, da habe ich das immer noch so auf dem Schirm. Auch ein Rennen, was viel für Sprinter das hat Sam Bennett sich dann auch direkt mal überlegt, dass das eine gute Gelegenheit wäre, vielleicht auch nochmal seinen Vertrag ein bisschen zu unterstreichen. Ob das gelungen ist.
Ja, sind wir gleich beim nächsten Bora Hansgrohe-Sprinter. Die haben davon einen gewissen Überschuss, soll man so sagen, gleich 3 Top-Sprinter im Team zu haben, ist ein Luxusproblem. Aber so wie ich verstanden habe, wird Sam Bennett ja die Mannschaft tendenziell eher verlassen im nächsten Jahr.
So habe ich es auch interpretiert, was man an Aussagen aus der Richtung gehört hat, ja. Schade.
In Richtung der König Quickstep, was natürlich wiederum für Patrick Lefebvre ein sehr günstiger Fang wäre. Also dem muss er nicht so viel Geld wie Viviani bezahlen, der die Mannschaft verlässt und hat dafür eigentlich im Prinzip die gleiche Qualität, wenn nicht sogar bessere Qualität eingekauft.
bin ich nicht sicher, ob man sich bessere Qualität eingekauft hat, aber auf jeden Fall einfacher, den ich finde, so eher, wie soll man das jetzt beschreiben, ohne Herrn Viviani auf die Füße zu treten, vielleicht ein kleines bisschen besserer Teamplayer, habe ich so den Eindruck. Also der nicht so für, apropos, fällt mir gerade ein, hat man noch mal irgendetwas von, sag mal hier, Tour de France rausgegangen, Zeitfahren? Du weißt, was ich meine, ne?
Rowan
Dennis. Aber Rowan Dennis gehört? Nee, ne? Also aus dieser Geschichte, diese Geschichte ist so komplett im Sande verlaufen, oder? Fällt mir jetzt bei Teamplayer und so weiter ein. Komisch, oder? Also normalerweise ist ja immer irgendeiner plaudert ja immer irgendwas aus. Aber nix.
Ja, muss man sehen, was da jetzt noch passiert. Also bislang habe ich da auch keine Neuigkeiten in Erfahrung bringen können.
Und er steht aber auch, ich gucke jetzt nochmal, Upcoming Participations, ist da nix mehr. Keine Rennen, an denen er teilnimmt. Das ist, bin ich mal gespannt.
Ja, aber dafür Sam Bennett
Entschuldigung,
hat sein Versprechen eingelöst bekommen, dass er dann jetzt die Vuelta fahren darf. Also man hat Ackermann zur Tour geschickt, zum Giro, Peter Sagan zur Tour de France und Sam Bennett zur Spanien-Rundfahrt.
Ja, und ich denke mal, mit der Form, die er bei der Bing-Bang-Tour gezeigt hat, also die ersten drei Etappen für sich entschieden, da kann er durchaus da auf den einen oder anderen Sieg hoffen. Würden wir gleich auch nochmal zukommen, wenn wir uns mal ein bisschen die Sprinter angucken, die da unterwegs sind. Aber ersten drei Etappen, Flachetappen, gingen an Sam Bennett. Dann müssen wir mal gucken. Dann war Etappe Nummer 4, war auch, wie fast alle, glaube ich, immer bei der Bing Bang. Flaches Terrain hat Tim Wellens.
War ein bisschen anspruchsvoller. Also da hat man schon gesehen bei den Leuten, die da vorne waren, das sind schon Klassikerfeste Leute.
Mhm. Ging am Tim Wellens und der dann auch mit dem Abstand, mit dem er zwischen, also mit sich und der Gruppe, mit der er weg war, hat er dann natürlich auch das gelbe Trikot übernommen. Etappe Nummer 5, das war dann die Etappe von Reims nach Venray. Sieht, wie ich, wenn ich das mir so
betrachten kann. War was für die Sprinter, ja. Hm? War was für die Sprinter.
Ja, genau, ne? Da Sam Bennett, wie es in unserem Dokument steht, eingebaut, deswegen diesmal nicht an seinen Sieg. Etappe Nummer 6, Einzelzeitfahren, war jetzt bei so einem, bei so einer Veranstaltung, wo jetzt nicht unbedingt die allerstärksten Zeitfahrer mit dabei sind. Ne?
Ja, da gab es eine kuriose Szene, also im Finale bei den besten Fahrern kam recht starker Wind auf und auf dieser Startplattform, auf dieser Startrampe waren so mit Kabelbindern festgemachte Balustraden, so Werbeplakate. Mhm. Die sind dann, wären weggeflogen und dann musste ein Ordner da die ganze Zeit diese riesigen Plakate festhalten.
Ja, ich dachte immer, Kabelbinder taugen für alles, aber offensichtlich dann
dafür nicht. Alles.
Nee. Einzelzeitfahren ging an Filippo Ganna vor Eduardo Affini und Jos van Emden. War dann zu diesem Zeitpunkt war Tim Wellens immer noch führender mit 8 Sekunden. Und letzter Tag war dann nochmal eine, was war das? Eine Klassiker-Etappe schon fast, ne? Also ein bisschen hügelig am Ende. Wahrscheinlich sieht es auch ein bisschen aus wie.
Ja, an der Mauer von Gerardsbergen.
Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Also typisch, ich habe mir jetzt das Bild hier mal hochgemacht. Hat sich dann am Ende entschieden. Und verdammt, jetzt habe ich mich wieder verklickt. Ich habe es auch heute hier. Mit Oliver Nessen und Greg van Avermaet, ne, dann auch die Klassiker oder Klassikerfahrer, bergfeste Fahrer. Und da dann auch ein Sieg für Laurens ten Plus, der hat sich das Gesamttrikot geholt, 3. Platz an dem Tag, haben die Sekunden gereicht. Ich denke mal, er ist aus einer dreiköpfigen aus einer Führungsmannschaft raus und ja, kann man machen. Ne? Hat damit das Gesamttrikot geholt, Laurens ten Plus, ein weiterer Sieg für Team Jumbo. Auch, die sammeln ja so komische Siege irgendwie, finde ich, ne? Also so, wie soll man das beschreiben?
Die Mannschaft.
Ja, die haben halt schon recht viele Siege, ne? Also so eingesammelt über die Zeit. Jetzt nicht die hochklassigsten vielleicht alle, aber mit 41 Siegen zum derzeitigen Zeitpunkt, da müssen die sich mit Sicherheit nicht verstecken.
Nee, definitiv nicht. Also ich glaube, Katjuscha Alpecin hat immer noch die wenigsten in der World Tour.
Ja, und das wird ja, wie wir auch im nächsten Programmpunkt sagen, mit Sicherheit darauf kommen werden, sieht es nicht so aus, als würden das im kommenden Jahr
Rosigere Zeiten. Ja, rosigere Zeiten.
Für wen jetzt? Für Jumbo oder für Katjuscha?
Für Katjuscha werden es keine, meinte ich.
Okay. Ja, machen wir, damit wir die Sachen auch ansprechen vor der Vuelta nochmal, die Transfers. Also seit dem 1. August sind da ja die Tore offen sozusagen. Und ich weiß nicht, also alphabetisch kriegen wir es nicht hin, in der Reihenfolge der Veröffentlichung kriegen wir es nicht hin.
Ich habe es jetzt versucht, mal in unserem Dokument ein bisschen teammäßig.
Ah ja, das verstehe ich jetzt. Und zwar nicht, wo es herkommt, sondern wo es hingeht, sozusagen.
Welches Team verstärkt sich wie? Und ja, fangen wir mal gleich an mit der größten Transfermeldung. Die ist, glaube ich, gestern oder heute ist das bekannt geworden.
Gestern. Ich habe es gestern mitgekriegt. Dass ich meine, was vor dir mitkriege, ist auch, warte hier, ich muss mal kurz den roten Edding rausholen, damit ich mir das mal merke.
Ja, hier im Urlaub ist es nicht so einfach.
Ja, Italien, das ist Radsportprovinz, stimmt.
Die Gazette erscheint immer erst morgens.
Ach so. kannst du, also blöd gefragt, liest du, also könntest, also ist dein Italienisch gut genug, um die zu lesen?
Radsportsachen zu lesen, klar.
Ja, du würdest auch irgendwie eine peruanische Zeitung, okay, Peru ist von Spanien, russische Radsportzeitung würdest du wahrscheinlich lesen.
Das glaube ich ja nicht. Ja, aber Tom Dumoulin, da gab es scheinbar, so wie ich es verstanden habe, jetzt im niederländischen Arbeitsrecht gibt es so eine Klausel oder so einen Paragraphen, der ermöglicht, dass man innerhalb eines Monats kündigen kann sozusagen. Und damit war dann auch sein Kontrakt bei Jumbo-Visma, bei Sunweb nichtig, und er hat sich jetzt dem Team Jumbo-Visma angeschlossen.
War ja jetzt, also so richtig überraschend war das ja jetzt nicht. Also Jumbo-Visma hatte man ja so zwischen den Zeilen schon immer mal irgendwo gehört und hat sich gedacht, dass in die Richtung können, dass Dumoulin jetzt nicht, dass er nicht sein bestes Jahr bei Sunweb hatte, ist jetzt auch nichts, was den Hörern unserer Sendung hier neu ist. So richtig Gründe, also Geld wird es nicht sein. Ich glaube,
ja, ich denke mal, ja, also ich kann da auch, also wir können ja nur mutmaßen generell, aber vielleicht war es so, dass er sich mit seiner Verletzung nicht gut genug behandelt gefühlt hat bei der Mannschaft. Das ist so das, was sich für mich so herauskristallisiert, dass er mit der ärztlichen Betreuung nicht zufrieden gewesen ist.
Habe ich jetzt nirgendwo mitbekommen. Klar, das ist mir jetzt bei einem anderen Team, bei einem anderen Fahrer auch schon mal zu Ohren gekommen, dass es so etwas gab. Was dahinter in Kulissen abspielt, geht ja auch nur die Beteiligten was
an. Und natürlich auch die Tatsache, dass er einfach bei Jumbo-Visma eine viel bessere Mannschaft, eine Unterstützung vorfindet.
Darauf wollte ich, also zum einen ist das vielleicht jetzt auch so ein bisschen so ein, ne, das, was ganz auch zu Anfang mal das Team Sky ausgemacht hat. Diese, ja, ich mag den Ausdruck eigentlich nicht, aber diese nationale Idee, ne, damals die Engländer, jetzt da die Holländer, die um dieses Team Jumbo auch wirklich eine sehr nationale Mannschaft aufbauen. Den Tony Martin, den holen sie als deutschen Polizisten, aber der für Recht und Ordnung sorgt. Aber diese Idee des Ganzen und da dann auch Fahrer um sich gesammelt hat, die ihm unterstützen können. Mei, und wenn er jetzt glaubt, dass das für ihn besser ist, wenn das jetzt so die Idee ist, dass er da die Tour gewinnen könnte als Holländer in diesem holländischen Team. Mir ist zwar jeder Nationalismus fremd, aber das kann man zumindest vielleicht, auch wenn man es nicht nachvollziehen kann, akzeptieren. Ne? Und Team Sunweb hat ihn, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er jetzt da war. Vielleicht ist auch so eine, wenn so ein bisschen nach ein paar Jahren die Luft raus ist, also ist ja nicht jeder so ein Gewohnheitsmensch, dass der immer im gleichen Team da bleiben möchte, finde ich schon in Ordnung. Und ich glaube, ich habe auch nicht den Eindruck, dass man, also zumindest so nach außen hin, dass man beim Team Sunweb da jetzt im Bösen auseinandergegangen ist oder so. Ne? Also das.
Nö, glaube ich auch nicht. Ja, aber wenn man sich dann mal die neue Mannschaft anguckt, dann
wird einem meiner Angst Meinung und Bange.
Durchaus schon in der Lage, im nächsten Jahr das Empire anzugreifen. Also die haben da ja theoretisch, wenn sie wollten, könnten sie ja Roglic, Kreuzweig, De Plus und Dumoulin mit zur Tour de France nehmen.
Und das machen die auch. Also da gehe ich fast felsenfest von aus, dass die nächstes Jahr
voll... Und das wäre sowohl für die Berge als auch fürs Mannschaftszeitfahren, beispielsweise, wo sie noch einen Wout van Aert haben, ne, und Tony Martin.
Und Tony Martin.
Das wäre eine Megabank.
Ja. Eine Big Bang. nee, glaube ich auch. Also das, weißt du, was das Einzige, wo ich mir Sorgen drum mache?
Nee.
Was könnte denen passieren, dass wirklich jetzt am Ende des Tages die Waagschale noch in die Richtung Ineos fallen lassen könnte? Material. Nicht, dass sie mit ihren Bianchi Celest-Rädern, dass denen da irgendwie die Dinger unterm Arsch wegbrechen oder irgendwie die Campagnolo-Schaltung den Hopf fliegen geht oder so etwas. Da habe ich ein bisschen Sorge drum. Also,
naja, aber wenn ich mal gucke bei der Tour de France, dieses durchgebrochene Pinarello von Moscon, also.
Ja, du meinst, das sind beides sozusagen, in welchen Sportarten gibt es das denn? Es gibt doch so bestimmt irgendwelche Sportarten, wo so die besseren irgendwelche Mankos oder Defizite oder so mitbekommen. Weißt du, wie ich das meine? Also was weiß ich, keine Ahnung.
Handicap?
Ja, so ein Handicap mitbekommen. Wo gibt's das denn? Also, also so Gewichte
mit. Gerade nicht ein.
Gewichte mit ins Boot oder vielleicht ist das ja ein Handicap, was die mitnehmen müssen. Ne?
Genau, du musst dann immer noch so einen Bollerwagen hinterher.
Ja, genau. Also der eine zieht einen Bollerwagen und die anderen fahren auf italienischen Boliden unterwegs. Naja, also habe ich nur kurz drüber nachgedacht, ob das nicht vielleicht auch noch ein Rädchen wäre, wo sie drin gingen. Nichts gegen Bianchi, ich liebe diese Räder. Würde mir gerne eins von euch schenken lassen, aber von meiner Frau schenken lassen, meine ich. Aber naja. Also ja, wird das zweite Überteam. Also ich bin gespannt. Nächstes Jahr Team Jumbo gegen Ineos, gegen vielleicht noch mit Abstrichen dann dem neuen Team um oder nicht dem neuen Team, aber dem neu formierten Team um, sag mal schnell, der Kolumbianer Quintana. Wer weiß, was daraus wird und Movistar da sowieso. Das kann großartig werden nächstes Jahr. Ja. Alles Gute. Trentin geht zu CCC mit Sakharin, den bringt er mit im Gepäck.
Ja, damit haben die halt mal einen Rundfahrer, der sowohl Etappensiege holen kann, das ist, glaube ich, eher das primäre Ziel, und in die Top 10 irgendwo fahren kann. Und Trentin, ja, ein starker Sprinter beziehungsweise Allrounder, den die geholt haben für die Klassikerfraktion um Greg van Avermaet, eine sinnvolle Verstärkung.
Mhm. Ja, das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Landa, Mikel Landa geht zu Bahrain Merida.
Auch das hatten ja schon die Spatzen von den Dächern.
Genau dieses Bild fiel mir, hatte ich auch im Sinn und wollte sagen, die Spatzen vom Dächer. Mann, ja, ne, es ist auch irgendwie jetzt nach dem, wie es bei den Movies da gelaufen ist, kann ich das auch, also ich habe ein bisschen Sorge um die Movies, dass denen da jetzt alles auseinanderbricht irgendwie. Aber
gucken wir ab. Ja, die machen halt gerade einen Umbruch.
Ja, aber das in der nächsten Saison, bin gespannt, also wie das da ausgeht. Ja, Landa ist irgendwie, Landa, ich muss mal gucken, also ist auch so ein Reisender irgendwie, ne? Den hältst du nie lange an einem Ort.
Na, der war erst bei Euskaltel, dann war, glaube ich, bei Astana, dann bei
Sky. Stopp, er war vorher bei Orbea.
Ah ja, auch noch, ja.
Ja, Orbea, Euskaltel, Astana, Sky, Movie, Bahrain. Dafür, dass er jetzt erst im 11. Jahr unterwegs ist als Profisportler, ist das schon einiges. Und er hat ja auch noch, der kann ja noch 8, 9 gute Jahre haben, ne?
Klar.
Bin ich gespannt. Also, wie es ihm da bekommt, ja. Und wie es ihm da geht.
Und dafür hat halt Bahrain Merida sozusagen, damit haben die ihre Lücke geschlossen, die frei wird, nachdem das jetzt auch fest ist, dass Vincenzo Nibali zu Trek Segafredo wechselt.
Was hältst du davon?
Für beide Seiten würde ich sagen, guter Transfer. Nibali bekommt noch einen guten Zweijahresvertrag, der schätzungsweise mit 3 oder 4 Millionen dotiert ist, und er darf danach, hat danach auch schon für die Zeit nach seiner Karriere ausgesorgt. Im Prinzip hat dann eine Anstellung oder beziehungsweise wird dann Botschafter von Segafredo, und für die Mannschaft auf der anderen Seite auch ein guter Deal, weil Segafredo als italienischer Großsponsor, die können sich nichts, den kann ja nichts Besseres passieren, als den besten italienischen Fahrer in den Reihen zu haben. Und auch sportlich gesehen traue ich denen schon noch was zu, weil wenn man mal guckt jetzt, wenn die beispielsweise sich im nächsten Jahr den Giro rauspicken würden und dann eine Mannschaft aufstellen würden mit Nibali als Kapitän und dann als Adjutanten Mollema, Port und Ciccone, wäre jetzt auch nicht so schlecht.
Mhm. Ja, schade. Schade in dem Sinne, dass sie sich natürlich den Giro dann für so etwas auspicken würden, wenn sie es so machen. Aber aus Marketing-Sicht bei denen natürlich vollkommen klar und ja, also muss man gar nicht drüber reden. Hätte dieses Team gerne so gesehen. Ich kann mir aber auch vielleicht vorstellen, dass sie es so machen, dass sie Port als englischsprachigen Fahrer und für Track und so weiter und so fort dann zum vielleicht mit einem etwas dezimierteren Team oder weniger Unterstützung zur Tour schicken. Mit der Option Nibali, wenn er beim Giro es nicht gerissen hat oder warum auch immer wieder irgendwas passiert oder so, dann da mit dabei ist. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Kein Widerspruch ist Zustimmung. Mass geht zu Movistar. Hat mich irgendwie ein bisschen überrascht. Also klar, du hast es eben schon angesprochen, Movistar in gewisser Hinsicht mit einem Umbruch. Aber das Mass jetzt dahin, weiß ich nicht, kam mir
sinnvoller Transfer auch. Also die holen als spanisches Team den hoffnungsvollsten spanischen Nachwuchsfahrer und ja.
Mhm. Passt. Ja, aber ich hätte gedacht, dass er noch ein bisschen, wie soll man sagen, reifen möchte im Ausland, bevor er da so eine Rolle einnimmt. Weil das ich weiß nicht, ob das so klug ist als Fahrer jetzt in dieser ob sich das nicht vielleicht mal. Also klar, du kannst jetzt bei dem Beginn von etwas Großartigem dabei sein, ja. Aber es kann auch sein, dass da jetzt erstmal ein, zwei echt schwierige, harte Jahre für die Movies anbrechen werden. Also da brechen jetzt im Prinzip die drei, also Valverde, klar, der kann jetzt nochmal ein gutes Jahr haben, kann aber auch nach hinten gehen, muss man einfach mal sagen, also in seinem Alter. Ne? Und Quintana weg, Landa weg, kann schwierig werden. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das kein einfaches Jahr wird im kommenden Jahr für die Movies. Und dann
ist zumal auch noch Jascha Sütterlin weggeht.
Genau, ne? Also Jascha Sütterlin geht noch weg. Stimmt, das kommt ja noch als nächstes dazu. Jetzt verstehe ich auch, wie du das genau aufgebaut hast. Jetzt wird mir das ja erst noch klarer. Fantastisch.
Siehst du?
Interessante Entscheidung, ne? Dass Mass irgendwann mal dahin gehen wird, war jetzt auch nicht, ist keine Riesenüberraschung, aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt, naja, vielleicht haben sie ihn mit Geld geködert. Da ist ja jetzt einiges an Gehalt frei. Müssen wir mal gucken. Sütterlin geht zu Sunweb. Schöne Sache. Direkt Rico Dens auch noch mitgenommen. Also das wird ein interessantes Team im kommenden Jahr. Also
die Mannschaft wird halt immer deutscher.
Mhm. Ja, also die Ausrichtung wird da auch immer klarer. Ne? Und jetzt einen Dumoulin mit wie spricht man? Tige Benoit.
Der kommt eigentlich eher für die Klassiker-Fraktion, beziehungsweise kann auch im Gebirge bei einwöchigen Rundfahrten ganz gut mithalten.
Mhm. Aber ich glaube, Rico Dens wird ja auch Richtung Klassiker und Jascha Sütterlin sich orientieren. Gehe ich mal ganz schwer von aus. Also
definitiv, ja. Orts sind alles so Allrounder.
Mhm. Also finde ich gute Verstärkungen und irgendwie passt das alles, ne? Also da scheint sich was Interessantes zusammenzumengen, was vielleicht in diesem Jahr nicht besonders geklappt hat, auch aufgrund von Begehrlichkeiten und Zusagen, Verpflichtungen oder alles gemutmaßt. Ja, aber das könnte interessant werden und das könnte ein Team werden, was einem im kommenden Jahr auf verschiedenen Terrains auch Spaß machen wird. Ich habe mir mal gerade Entschuldigung, ziehe ich zurück meine Aussage. Georg Zimmermann.
Mhm. Kommt in die World Tour. Das ist ein junger, hoffnungsvolles Talent.
Okay.
Junges, hoffnungsvolles Talent vom Team Tirol KTM. Bekommt einen Profivertrag bei CCC.
Mhm. Ja, Glückwunsch, Herr Zimmermann. Freut mich für Sie. Gio Martin Confides. Viviani und Sabatini Confides. Simone Conzoni zu Confides. Wer hat da den Goldsack entdeckt, den die bis jetzt nicht hatten?
Ja, Confides und generell hat ja als Sponsor eine sehr hohe Liquidität. Also die können da schon ordentlich Geld locker machen. Und vor allem, ja, die engagieren sich ja auch in Spanien ziemlich stark. Und ich glaube, die Mannschaft will auch in Richtung World Tour. Die hatten es eigentlich immer so gemacht, dass sie sich diese Lizenz, denke ich, bewusst nicht geholt haben, weil sie eigentlich die Tour-Einladung auf sicher hatten und aber dadurch Geld gespart haben, dass sie nicht die World Tour-Lizenz bezahlen wollen. Aber jetzt wollen sie scheinbar in die World Tour und haben jetzt mit Conzoni, Sabatini und Viviani fast einen kompletten Sprintzug eingekauft und Guillaume Martin ist ja eher einer für die Rundfahrten respektive die schwereren Rennen.
Hm. Ja, können wir gespannt sein, was sich da auftun wird mit dem roten Trikot mit der Sonne drauf. Daniel Martin, Israel Cycling Academy, das muss ich sagen, hat mich ein bisschen überrascht.
Ja, war für mich auch ein Transfer, den ich jetzt nicht unbedingt so vorhergesehen hätte. Aber gut, wahrscheinlich wird er auch da einen sehr gut dotierten Vertrag bekommen haben und ja, für die Mannschaft eine absolute Verstärkung und fast schon die Sicherstellung mindestens einer Wildcard für eine Grand Tour.
Absolut, ja, das sehe ich auch so. Ne? Also kann man echt gespannt sein. Und dieses Team ist ja auch für das kommende Jahr irgendwie noch nicht so richtig komplett. Ne? Also was ich hier so sehe, so an Teamfahrern, mit den 2, 4, 5 Leuten können die, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da werden die noch nicht so viel reißen können, um es mal vorsichtig zu sagen. So, apropos nicht reißen können, ich glaube, da ist die Leitung zum Thomas abgerissen. Ich höre ihn nicht mehr.
Hallo?
Ja. Ja, jetzt bist du wieder da.
Ja.
Da wird mit den 6 Leutchen, werden die noch nicht so viel reißen können im kommenden Jahr.
Nee, da ist die Kaderplanung mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen.
Sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Incoming Transfers, hier ist auch noch so eine Seite. Ja, also Dan Martin, immer ein Fahrer der Wundertüte, finde ich. Ne? Also habe ich oft schon gedacht, mein Gott, jetzt könnte man der Knoten platzen bei ihm, dann wieder irgendwie so unter ferner Liefen, völlig unauffällig. Bin ich gespannt, ob dieser Wechsel ihm guttun wird. Ist ja auch so ein Fahrer, ne? Garmin, jahrelang bei Garmin gefahren und den verschiedenen Nachfolgeteams, Quickstep mal ein Jahr oder 2, Emirate jetzt. Auch ein Reisender in Sachen Radsport. Jetzt musst du mir Formolo, ist klar. Richesse.
Richese, die wechseln beide zum Team UAE, Vereinigte Arabische Emirate. Generell, finde ich, haben die sehr gute Transfers getätigt. Formolo, ein super Mann für die Klassiker und auch bei einer Grand Tour ist er gut einsetzbar. Richese wird damit wieder vereinigt mit seinem Sprinter, also Richese eigentlich ein Anfahrer mit Gaviria. Mhm. Und dann haben die halt noch super junge Leute geholt, also die stark sind. Mikkel Bjerg, ein super Zeitfahrer, und Brandon McNulty, auch ein ganz, ganz hoffnungsvolles Talent. Also die haben sich richtig gut verstärkt.
Aber ich rufe mir jetzt mal, das hat mir jetzt das Thema für nächstes Jahr aufgerufen, ne? Jetzt so mal auf eine Grand Tour betrachtet oder so, da, wenn da Fabio Aru jetzt nächstes Jahr mal irgendwie mal wieder umfällt oder so, dann sieht es da aber schlecht aus. Sergio Henao?
Ja klar, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so deren Bestreben in Richtung dreiwöchige Rundfahrten, sondern eher in Richtung Klassiker.
Mhm. Aber definitiv eine sehr, sehr junge Truppe. Da bin ich völlig bei dir, wenn man sich das so anschaut, was da...
Zumal die auch in diesem Jahr mit Jasper Philipsen beispielsweise schon gezeigt haben, was die für Potenzial in der Mannschaft haben. Der ist auch erst 20, glaube ich.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und das war's auch. Wen haben wir hier noch?
Letzter Transfer, Andrea Vendramme, der ein herausragendes Jahr bei Gianni Savio in der Mannschaft Androni Giocattoli gefahren hat oder wenn man noch fährt, wechselt zu AG Dessert, und auch das ist ein Transfer, der die Mannschaft verstärken wird.
Mhm. Gut, also bis jetzt, wie soll man sagen, also so, es ist jetzt kein Transfer-Hammer so irgendwie, wo man sich gedacht hat, ach komm, ne, also es ist jetzt, hat jetzt noch kein Froome bei Israel Cycling unterschrieben, ne, oder Gerard Thomas hat sich überlegt, ich heuer jetzt bei CCC an. Alle großen Transfers, also so wie Landa und Dumoulin, waren eigentlich so Sachen, wo man gesagt hat, ja, zu erwarten, dass da etwas passieren wird, dass da etwas kommen wird. Aber nichtsdestotrotz, es würfelt das ganze Peloton doch ein bisschen durcheinander. Und kann man gespannt sein, was da noch im kommenden Jahr kommt. Also, oder fürs kommende Jahr sich jetzt noch an Transfers zeigen wird. Schön.
Ja. Also,
erwartest du noch irgendwas? Also, wenn du jetzt was
Beispielsweise, also sind ja noch viele offene Personalien, beispielsweise John Degenkolb, was macht der in der Zukunft? Oder der Wechsel von Carapaz ist, glaube ich, auch noch nicht offiziell. Also generell ist halt auffällig, dass die Fahrer, die jetzt bei der Spanien-Rundfahrt noch am Start sind, ihre neuen Teams noch nicht verkündet haben.
Meinst du, sag mal was zu Degenkolb, was meinst du? Also hast du da schon irgendwas, wo du dir vorstellen kannst?
Es wurde mal gemutmaßt, dass der bei Lotto Sudal angeblich im Gespräch ist, aber weiß ich nicht, ob die ihm da einen ordentlichen Vertrag anbieten. Wird jetzt auch versuchen, sich über die Spanien-Rundfahrt, wo er fährt, nochmal zu empfehlen. Also
Aber
beim Team Trek-Segafredo hat er mit Sicherheit keine Zukunft, denke ich.
Meinst du, dass die, also meinst du, dass das jetzt noch was ausmacht, so blöd gesprochen? Also weißt du, glaubst du, da sitzen jetzt noch Leute, die sich nach der Spanien-Rundfahrt und dann jetzt vielleicht 2, 3 Siegen sagen, ach komm ey, der Degenkolb, der kann's doch. Lass uns den
verpflichten. Ich denke schon, dass es eine Rolle spielt noch.
Ja? Okay.
Ja.
Also für mich ist immer Profisport hat und Mannschaften haben auch was mit Planung zu tun und so weiter. Und sich jetzt noch kurzfristig da irgendwie so ein Fahrrad zu leisten, das klingt für mich dann so oder ist so ungeplant oder so. Mhm. Wie soll man das sagen? So spontan ist jetzt auch das falsche Wort, ne? Aber so, ja, so hemdsärmlich ist, glaube ich, das Richtige. Ne? Das kommt mir dann immer komisch vor. Naja. Haben es jetzt schon erwähnt, haben es jetzt schon angesprochen. Wie hast du es mal immer so schön gesagt? Lass uns mal den Elefanten im Raum besprechen. Die Vuelta 2019 steht an.
Sollen wir noch die sonstigen Meldungen vorher vielleicht
machen? Ach, hab ich da was übersehen?
Ja.
Was? Ja, ach so, da unten, sonstiges. Ja, Entschuldigung, zurück. Sonstiges kommt jetzt. Ja, das, was wohl alle mitbekommen haben, ne? Felice Gimondi, verstorben. Punkt.
Ja, im Alter von 76 Jahren beim Schwimmen vor Sizilien hat er scheinbar eine Herzattacke oder einen Herzinfarkt gehabt.
Ich mochte noch nie Wasser.
Ja, er kommt aber ursprünglich aus Bergamo und ja, ganz klar einer der größten Radrennfahrer aller Zeiten, alle drei Grand Tours gewonnen, unzählige Klassiker und war, ja, und das, obwohl er in der Zeit von Andy Merckx fuhr, also wenn der nicht gewesen wäre, hätte der noch viel mehr gewonnen und im Prinzip, was so Grand Tours, also die Komplettheit von Grand Tours und Klassikern angeht, haben nur Hinault und Merckx ein kompletteres Palmarès als Felice Gimondi und was viele über ihn halt auch sagen, dass er einfach nur, nicht nur als Rennfahrer ein ganz großer war, sondern auch als Mensch sehr geschätzt war. Und eine ganz lustige Geschichte vielleicht noch dazu, wie er zum Radfahren kam. Seine Mutter war Postbotin und ja, die ist halt immer mit dem Fahrrad die Post ausgefahren und so kam auch Felice Gimondi zum Radfahren. Die ist, glaube ich, erst vor ein paar Jahren mit irgendwie 102 verstorben.
Ah, gute Gene. Und ich meine, so blöd es klingt, aber Radfahrer, also ich würde behaupten, ohne das jetzt zu wissen genau oder ohne es mit Zahlen untermauern zu können, ich glaube nicht, dass Radfahrer jetzt unter Fahrer mit oder Sportler mit der höchsten Lebenserwartung sind im Vergleich zu anderen. Das ist ja doch ein Sport, wo man ordentlich Raubbau mit seinem Körper betreibt. Selbst wenn man es nicht, wie damals ja auch zu der Zeit, das muss man ehrlich sagen, ne, oft genug nachgeholfen wurde.
Interessant ist ja auch bei ihm, dass er damals, als er die Tour de France gewann, 1965, nur zufällig in die Mannschaft kam damals und im Alter von 23 Jahren dann ja als Überraschungssieger, ähnlich wie Bernal in diesem Jahr, die Tour gewann.
Was ich schaue mir auch gerade so ein bisschen durch seinen Lebenslauf hier, schaue ich mal so durch, ne? Und was ich sehr, sehr interessant finde oder wirklich extrem kurios oder auch nicht verstehe gerade, muss ich gestehen. Vielleicht kannst du mir das erklären. Der Giro d'Italia wurde im Jahre 1965 vom 15.05. bis zum 6.06. ausgetragen. Aber es gibt von vielen Etappen gar keine Ergebnisse.
Du meinst ja in der Liste von...
Ja.
Die fehlen wahrscheinlich einfach bei Pro Cycling Stats.
Ja, und ne, also wenn man das nämlich dem Glauben schenken würde, hätte er der auch wirklich nicht viele Rennen pro Jahr gefahren, ne? Also irgendwie, also im Jahr 35 Renntage.
Nee, da fehlt natürlich einiges.
Ja, da fehlen
früher total viele. Waren ja die Rennkalender noch viel, viel umfangreicher. Ja.
Also sehr, sehr kurios. Ne? Also Giro d'Italia fehlen hier wirklich auch teilweise 1977 noch, wo man sagt, okay, da habe ich schon gelebt. Ne? Da sind von sind irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Etappen überhaupt nur das Ergebnis bekannt. Also sehr, sehr kurios. Nun ja, also Gimondi ertrunken. Ja, tut mir leid. Ne? Großer Sportler, der wieder von uns gegangen ist. Erinnere ich mich richtig, war auch in dem Buch, was ich dir geschenkt habe, nicht auch irgendeine Geschichte mit ihm?
Mhm. Auch, ja.
Ja, weiß jetzt nicht mehr.
Habe ich jetzt aber gerade nicht
Nee,
mehr
ich auch nicht. Ich wusste nur, dass sie
in petto.
existent ist.
Interessant ist ja auch noch, dass nach ihm, nach seinem Toursieg 1965, es bis 1998 gedauert hat, bis wieder ein Italiener die Tour gewann. Also das zeigt auch den Stellenwert, den er hier in Italien hat.
Ja, das stimmt. Ach, was meinst du, was in Frankreich los ist, wenn wieder mal ein Franzose die Tour gewinnt?
Ja.
Ja. Fusionieren, ich hatte jetzt mich zuerst verlesen und dachte, fusionieren Arkea und Katusha hattest du geschrieben. Ich hatte zuerst verlesen, fusionieren Astana und Katusha. Und da dachte ich, das passt nun wirklich nicht zusammen. Aber
Nee, die
dann,
Geografie vielleicht einigermaßen noch, aber der Rest nicht.
ja. Es gibt ja den schönen Instagram-Account, die Trainingstiere, ne, unter dem sich André Greipel, Nils Pollitt und Rick Zabel so ein bisschen verlustieren. Die wären dann vereint, wie man so schön dann auch gesagt hat. Interessant. Ist vielleicht die einzige Rettungsmaßnahme, wie man André Greipel dann noch behalten kann, oder?
Ja, klar, aber ich habe jetzt, glaube ich, gehört, dass er noch ein Jahr weitermachen will. Von daher wird er eh bei der Mannschaft bleiben.
Okay. Was hältst du von dem Gerücht? Also hältst du das denkbar? Für denkbar?
Definitiv, ja, für die Mannschaft. Also die haben jetzt mit Zakarin eigentlich ihr Aushängeschild verloren, haben zwar noch Nils Pollitt irgendwie, aber ja, die wären vielleicht ganz gut mit diesem Zusammenschluss aufgehoben.
Ja, denke ich auch. Und irgendwie so ein bisschen ordnendes Element bei Katuscha reinzukriegen, das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Und es sollen auch Vorverträge, sehe ich hier, mit Nasser Buhani, na, das wäre ja was, da vorliegen. Das wird spannend. Also ich glaube, dass da könnte es noch Zündstoff geben. Und als sonstige Meldung auch noch, was wir hier noch haben, das WM-Rennen ist gefährdet. Habe ich das so genug zugespitzt?
Nein, also zumindest eine Streckenpassage. Also da würde es mit Sicherheit auch irgendwie einen Plan B, eine Alternativstrecke geben. Aber wenn man sich das mal anguckt, diese Steinbrücke, eine dieser Steinbrücken, über die das WM-Rennen in wenigen Wochen in Yorkshire führen soll, die ist halt komplett eingerissen.
Und das sieht auch aus, als wären damals schon die Hunnen gegen die, nee, wie hießen die, weiß ich nicht mehr, als wäre Sir Sheriff von Nottingham und Sir Locksley darüber marschiert. So alt sieht die aus. Also ich möchte da auch nicht mit dem Peloton irgendwie mit hohem Tempo am besten von der gegenüberliegenden Seite runterkommend da durchfahren. Also da hätte ich wenig Lust zu, glaube ich, als Fahrer. Da würde ich mich entweder hinten ans Feld dranhängen oder ganz vorne schnell wegfahren, aber das wäre schwierig.
Ja, sind mal gespannt, ob die das jetzt noch repariert bekommen oder Ausweichstrecke vorstellen.
Obwohl, andererseits kann das ja nicht so schwer sein. Das
Weiß nicht, wie schnell man eine Brücke reparieren kann.
ja, aber da
Früher
einfach wirklich.
hat man ja einfach so provisorische Panzerbrücken gebaut. Aber da kannst du mit dem Fahrrad nicht rüberfahren.
Ich hätte es jetzt nicht Panzerbrücke genannt, aber eine provisorische Brücke. Ja, das muss ja irgendwie möglich sein. Also zu nutzen ein paar Turnmatten, weißt du?
Ich kann mich an den Film aus der in meiner Kindheit ganz oft lief, ich glaube, der hieß Die Brücke von Arnheim erinnern, wo die auch so eine provisorische Brücke einfach über den Fluss gebaut haben.
Ja, kann ich mich auch daran erinnern. Aber es ist ein Kriegsfilm, ne? Und ich stehe ja gar nicht aufs Kriegsfilme. Also kann ich.
Ich auch nicht, aber musst die mir ständig anschauen.
Die musst du ständig anschauen. Das klingt wirklich schlimm. In der Schule. Nee, also kann ich mich. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich den schon mal gesehen habe. Also ich kenne den Namen und ne, die Brücke von Arnheim sagt mir auch was, aber nee, also. Nicht gesehen. Ja, aber bevor wir jetzt in das Cineastische komplett abdriften, sprechen wir doch lieber jetzt über den Elefanten im Raum, die Vuelta. Und wie wir selber uns darauf freuen, ich glaube, wir machen das vielleicht ein bisschen kürzer, aber trotzdem so wie in den letzten Malen auch, dass wir vielleicht so mal die interessantesten Etappen hervorheben, dann die ersten paar Etappen mit dem Fokus darauf, dann wann wir auch wieder die nächste Runde aufnehmen und dann vielleicht so ein bisschen über die Favoriten sprechen, wäre mein Vorschlag. Für die Herangehensweise. Und ja, anfangen, also die erste Etappe, besprechen wir doch einfach mal so die ersten paar Tage, bis wir dann die nächste Sendung aufnehmen. Erster Einstieg von Salinas de Torrefeja nach Torrefeja.
Torrevieja.
Torrevieja. Okay. Ein Mannschaftszeitfahren. Sehr, 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 sehr schön. Ich mag Mannschaftszeitfahren zum Anfang. Kann mir sagen, was man will. Ich mag sie.
Ja, es ist eigentlich wie immer bei der Spanien-Rundfahrt in den letzten Jahren, glaube ich, hatten wir fast. Ja, im letzten Jahr hatten wir, glaube ich, einen Prolog, aber ansonsten ganz oft ein Einzelzeitfahren. Und was mir so hängen geblieben ist, ist halt dieses
in Malaga.
Mannschaftszeitfahren in Wasamabeya oder in Malaga, wo die halt über so einen Steg gefahren sind.
Ja. Ich mag es einfach. Ich weiß, es ist, ne, es gibt so ein paar Sachen. Also, ich glaube, du kannst es akzeptieren. Der Chris mag es gar nicht so sehr, weil es ja auch na, ein bisschen verfälscht, die ganze Sache vielleicht. Aber ich glaube, bei diesem 13-Kilometer-Ding, wenn da jetzt keiner stürzt oder sonst irgendetwas passiert.
18, ja.
Was?
18 Kilometer.
18? Da korrigiere ich Sie bitte. Auf der Seite der Vuelta steht Stage 1 13,4 Kilometer.
Ja, es ist komisch, weil die Angaben hier abweichen. Also bei Pro Cycling steht im Profil 13 Kilometer, aber obendrin 18.
Ah, okay. Wir haben unterschiedliche Quellenlage. Wir werden es am nächsten Samstag wissen. Ich mag es, ich bleib dabei. Vielleicht zur Einordnung mal, wo sich dieses Nest befindet. Wir befinden uns an der Küste. Und zwar, ich sag mal so nach zwei Dritteln der Küste, natürlich der.
In der Nähe von Alicante.
Alicante? Ich hätte jetzt einfach gesagt von Murcia rechts rüber.
Ja, Murcia, Alicante, da die Ecke.
Aber Alicante? Wo ist denn Alicante? Ich habe jetzt mir extra hier die Karte aufgerufen. Wo? Valencia, Murcia, Malaga. Wo ist denn da Alicante? Habe ich es am Auge? Ich sehe Alicante nicht.
Die haben sogar einen Flughafen.
Ja. Ich bin ja jetzt nicht komplett. Ach, Alicante da oben, ja klar. Da ist ja Alicante. Wir befinden uns da an der Küste und ich freue mich drauf. Wird eine schöne Veranstaltung. Da braucht man nicht die ganze Zeit hingucken. Weißt du, wann es Samstag losgeht? Wie viel Uhr?
Wieder recht spät, denke ich mal. Also ich glaube, ja, 18 ist ja auch Uhr oder so.
15:30 die Karawane zieht los und 19:10 bis 20:30, das klingt doch gut. Da kann man sich mal ein bisschen, also dauert jetzt auch nicht so lange, ne? Die fangen an von 7 bis 8:30, die anderthalb Stunden kann man sich mal gönnen. Und dann geht es am darauffolgenden Sonntag direkt weiter von Benidorm nach Calpe. Mhm. Und also ich sag mal so, die Spanier machen da also ganz, ganz kuriose Etappe oder ganz komische Etappe, finde ich. Die machen da irgendwie, also vielleicht ist es das auch immer, was mich so ein bisschen die Vuelta schätzen.
Ist nicht so Fisch, nicht Fleisch. Also es nee. Ist keine Etappe fürs Mittelgebirge, aber auch keine reine Sprintetappe.
Ja, und vor allen Dingen, die geht direkt, also weißt du, Grand Tour, zweiter Tag. Und wir starten einfach jetzt mal direkt mit einem irgendwie mehr oder minder 37 Kilometer Anstieg, weil wir es können. Kategorie 2.
Ja, aber nur 3,6% im Schnitt steil ist.
Ja, das finde ich auch ein bisschen komisch. Also mich verwirren ein bisschen diese Höhenangaben bei der Vuelta, weil diese Berge sehen manchmal ganz anders aus, als sie dann wirklich sind. Also man muss da wirklich das Höhenprofil sich mal genau angucken.
Aber ich denke trotzdem am Ende wird da vielleicht der ein oder andere Sprinter abgehängt, aber die werden sich das, denke ich, nicht entgehen lassen.
Meinst du? Ich hätte jetzt gesagt, das wird, alle sind noch heiß. Ich glaube, es gibt einen Ausreißer.
Ja. Wenn du das sagst. Also, ich setze eher auf einen Sprint einer größeren Gruppe oder auf, ja, halt eine Sprintankunft.
Warten wir mal ab. Also, we agree to disagree und das ist ja schon mal gut, dass wir direkt hier mal am Anfang die Zeichen setzen. Und ich glaube, dass dieser, da ist so ein Berg, was heißt Berg, aber diese bei Kilometer 100, was ist das, 170 ungefähr. Du wirst wahrscheinlich sagen, das sind nur 340 Höhenmeter, das ist nix. Aber wenn man sich überlegt, dass das rund 10 Kilometer oder 8 Kilometer vom Ziel ist und es danach nochmal zumindest ein bisschen berghoch geht und dann diese Abfahrt kommt, ich glaube, das ist ein zu viel Action auf den letzten 10 Kilometer für eine Sprintankunft. Da bin ich gespannt. Also ich setze einen Eisbecher Pinocchio da drauf, dass das keiner, wie soll man sagen,
keiner Fliege etwas zuleide tut.
Ja, genau. Da wird es keine Sprintankunft geben. Und leider Gottes auch hier wieder, wahrscheinlich hast du es, ach, da unten ist irgendwie die letzten Kilometer, die sind ja auch nicht gerade unwillig. Nee, das wird keine Sprintankunft. Etappe Nummer 3 ist von Ibiguera da da alla, keine Ahnung. Es geht nach Alicante, wo die starten, kein blassen Schimmer. Und das ist dann eher, also da bin ich bei dir, das wird eine Sprintetappe. Auch ein bisschen
wellig. Ja, Highspeed-Finale, wo es ab Kilometer 151 im Prinzip tendenziell nur noch bergab geht.
Ja. Wird definitiv sprintig. Und macht mir auch ein bisschen Sorge. Also, ne, das kann, das wird Highspeed-Finale betrifft sehr, sehr gut. Weil da wird es ordentlich zur Sache gehen. Hoffentlich kommen alle gut durch. Das wäre mein Wunsch. Dann nächste Etappe. Bis jetzt, wie ihr seht, ist jetzt auch nichts groß Aufregendes. Wäre dann die Etappe von Gulera nach El Puig. El Puig? Puig? Puig, ja.
Oder ja, El Puig, keine Ahnung.
El Puig, ja. Auch irgendwie ganz komisch. Also so eine Etappe, die fast komplett flach ist. Also man hat so den Eindruck, dass sie an der Küste entlang fahren. Dann einmal so kurz ins Landesinnere rein, ach so, hier ist ja die Karte, jetzt kann ich es auch gucken. Völliger Schwachsinn, den ich hier erzähle. Hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Das Gegenteil. Also relativ flach alles. Ne? Dann einmal so eine dritte Kategorie berghoch, um von da aus dann wieder mit Anlauf ins Ziel zu fahren.
Jo.
Komisch.
Ja, aber typisch für so eine Vuelta-Etappe.
Ja.
Jetzt mit 176 Kilometern auch nicht sonderlich lang und da dürften auch die Sprinter das Sagen haben.
Ja.
Wenn nicht auf diesen ersten Etappen, wo die Gefahr durchaus besteht, nicht der Wind auch noch Einfluss nimmt.
Ja, klar. Ja, da müsste man sich ganz genau dann anschauen, wo da wie man fährt. Und dann kommen wir, denke ich mal, schon zu einer der Etappen, die man zumindest mal auf dem Schirm haben sollte. Und zwar geht es von Eliana nach Observatorio Astrofisico de Javalambre. Und wenn ich höre Observatorio, dann weiß man schon, dass so ein Observatorium meistens irgendwo steht, wo man gut in den Himmel gucken kann oder weit gucken kann. Und das ist meistens oben auf dem Berg. Und das ist diesmal in circa 1950 Meter Höhe. Von vom quasi Meereshöhe geht es da hoch. Eigentlich immer mal wieder so ein bisschen wellig die ganze Zeit und am Ende dann auf den letzten, wie viele Kilometer sind es? 10?
11,7 Kilometer mit 7,5% im Schnitt.
Wollte ich gerade sagen. Der letzte Anstieg und das wird so der erste Tag sein, wo man sagen kann, okay, ich glaube nicht, dass hier die Vuelta entschieden wird, aber da wird schon mal ein Fingerzeig gegeben, oder?
Ja, also dieser Anstieg ist jetzt nicht, so super duper der Scharfrichter der Vuelta, aber auf jeden Fall schon mal ein erstes Zeichen und man wird sehen, wer die Spanien-Rundfahrt nicht gewinnen wird. Das kann man ja da schon observieren.
Wenn man schon am Observatorium ist. Genau, also da wird man nicht wissen, wer die Vuelta gewinnt, aber zumindest hat man schon mal eine Idee davon, wer sich dort vorne zeigen wird. Ich denke mal, die nächsten Etappen, also irgendwann um den Derere rum, werden wir wahrscheinlich...
Genau, werden wir aufnehmen. Aber generell, was sich so sagen lässt, ist nicht jetzt wie beim Giro oder bei der Tour, dass es besonders in der dritten Woche so schwer ist. Diese Vuelta wird von der Schwierigkeit her eher in der Mitte richtig schwer.
Mhm.
Wenn man sich mal so anguckt, nach dem Zeitfahren, da kommen dann so 3-4 Etappen bis
Etappe 16. Sag mal, 16. Für alle Beteiligten, Zeitfahren ist Etappe Nummer 10.
Etappe Nummer 10 in Po.
Genau. Und danach kommt dann die Etappe mit, aber auch wieder alles so, also ich bin die Etappen wirklich vorher einmal alle durchgegangen, ne? Da ist jetzt aber auch keine Etappe dabei. Naja gut, also nach dem Zeitfahren, die nächsten beiden Etappen finde ich so ein bisschen, sind so ein Aufgalopp. Ne, die sind ja nicht so richtig, also die machen einen ja nicht kaputt. Also gerade die nächste Etappe dann, ne, Etappe Nummer, was ist das hier? 11? Meinst du die?
Ja.
Ne? Also jetzt Dreierkategorie, Zweierkategorie, Dreierkategorie, zwischendurch ein bisschen hügelig. Da braucht ja keiner bang vor sein. Und auch die Etappe Nummer 12.
Ja, aber so ab Etappe 13, was dann kommt,
genau.
Bis Etappe so 16. 17 ist im Prinzip durchgehend schwer.
Einspruch, euer Ehren. Etappe 13, ja. Also das ist so ein Säbelzahn-Ding, da möchte ich an dem Tag nicht mit den Fahrern tauschen. Von Bilbao starten. Aber 14 ist ja nochmal flach. Etappe Nummer 15 ist ein ist ein Tag, da würde ich die Mannschaftsleitung mal fragen, ob ich nicht einen Tag Urlaub nehmen könnte. Hätte ich keine Lust
zu. Ja, aber auch Etappe, wenn du dir anguckst, beispielsweise Etappe 14, die führt die ganze Zeit an der Küste entlang und es geht im Prinzip rauf und runter nur im letzten Abschnitt. Also auch da ist nicht gerade jetzt so eine reine Sprintetappe. Und ja, Etappe 15, wie du schon sagst, das ist natürlich auch eine schwere Bergankunft.
Ja, Etappe Nummer 15, schwere Bergankunft, dann sagtest du schon 16, 17. 16 ist auch, da würde ich dann gucken, ob ich mir nochmal eine Krankmeldung nach dem Urlaubstag davor einreichen könnte. Ne, weil da wird's, das wird ein knüppelharter Tag, glaube ich. Und das wird auch, also ich behaupte, dass das die entscheidende Etappe sein könnte.
Ja.
Also das kann die Königsetappe sein, oder? Muss man das so sehen?
Ja, im Prinzip auch, aber guck dir mal beispielsweise Etappe 9 an, von Andorra nach Cortals den Kamp. Da geht's ja auch nur rauf und runter, wenn die Etappe auch nur 96 Kilometer lang ist.
Ja. Ja, stimmt. Also das Problem ist, ich habe hier alle Fenster nebeneinander auf. Ich habe alle, ne? Also das sind alles, mir fehlt, weißt du, was mir da fehlt? Achtung, jetzt wird's vielleicht ein bisschen zu prosaisch. Mir fehlt ein bisschen so die, wie soll man das beschreiben? Nicht der rote Faden, das wird es nicht treffen. So ein bisschen, so eine Grand, die Tour de France oder der Giro, die sind oftmals so ein bisschen unterliegen einer Choreografie, ist vielleicht das richtigste Wort. Du weißt, was ich meine, ne?
So eine, die Vuelta ist dann ja so Harakiri.
Ja, genau. Das ist so wie wenn, das schmeißen wir jetzt alles, wir haben jetzt 21 tolle Etappen oder 19 Etappen, 19 tolle Etappen. Oder nee, wie viel sind es? 20 tolle Etappen. Die mische ich jetzt alle, schmeiß die hin und dann sortiere ich die und dann nehmen wir die Reihenfolge. Ja, natürlich wird diese Reihenfolge durch die Geografie vorgegeben, ist ja klar. Aber mir fehlt da so ein bisschen das Durchgetaktete oder die Idee dahinter. Ich weiß genau, was ich meine. Ja. Was allerdings andererseits die Sache auch wirklich sehr aufregend machen kann.
Klar, und auch unberechenbar.
Ja. Und das ist die Vuelta damit. Ne? Also da ist jetzt nichts, also jeder Tag kann da alles auf den Kopf stellen, irgendwie hat man das Gefühl. Oder sagen wir mal so, in einem Dreitagesrhythmus kann alles komplett auf den Kopf gestellt werden, was vorher war.
Ja, du hast halt da mittendrin mal so ganz viele Tage schwer aufeinander, was du in dieser Reihenfolge theoretisch bei Tour und Giro eigentlich nicht so hast, dass du wirklich 3-4 richtig schwere Tage am Stück hast.
Ja, oder du hast das zumindest dann so am Ende, ne, dass du weißt, okay, es läuft jetzt auf den Höhepunkt, ne? Das ist wie so ein Musikstück irgendwie, ne? Wo so Peaks gesetzt werden und am Ende dann der Höhepunkt. Und das ist bei der Vuelta, finde ich, nicht so. Also das ist aber nicht, das soll es jetzt nicht schlecht machen, aber das macht es für mich halt ein bisschen unübersichtlich sozusagen. Ne? Bei der Tour weißt du, okay, bald ist Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag geht's wieder rund und das wird auch so. Man hat auch nicht den Eindruck, dass man irgendwie da auf Wochenende oder irgendwie sowas Rücksicht genommen hat, ne? Wegen Fernsehzeiten oder so. Also weiß jetzt nicht, ob ich dazu zu wenig mir die Wochentage angeguckt habe, aber das ist wirkt auf mich auch so ein bisschen einfach hingeworfen. Das machen wir jetzt und gut so. Aber muss nicht schlecht sein. Also ich bin nichtsdestotrotz sehr angetan von dem Kurs und bin da sehr freudig erregt, was da wohl auf uns zukommen wird.
Ja, dann sprechen wir vielleicht nochmal über die Favoriten.
Ja, auf jeden Fall. Wer ist deiner? Also wir machen ganz am Ende, lass uns doch mal, was wollte ich noch? Ich hatte noch irgendwas. Ja, lass uns einfach sollen wir ein bisschen so die Teams durchgehen oder sollen wir nur die Favoriten machen in Anbetracht? Ich guck mal, wie lange wir schon aufnehmen, in Anbetracht der Zeit. Ich
würde sagen, nur die Favoriten, ha?
Okay, dann machen wir jetzt mal die Favoriten. Wir haben ja auch dann während der Vuelta noch genug Zeit, darüber zu sprechen. Favorit? Ich würde mich freuen, wenn, oder sag mal, sollen wir es wie beim letzten Mal machen? Ein Favorit der Herzen und einen, den wir glauben, der es wird, wobei es sehr, sehr schwer ist bei dir, finde ich. Ich leg mal vor, ich glaube, also mein Favorit der Herzen, ich hatte ihn auch schon bei der Tour so ein bisschen, Rigoberto Urán. Ist mit der Doppelbelastung natürlich hat es deutlich schwerer als andere Fahrer. Aber ich drücke Roberto Uran die Daumen.
Ja, also ich würde jetzt sagen, realistisch, die beiden Top-Favoriten für mich, Roglic und Miguel Angel Lopez. Aber wem ich es jetzt ja, gönnen würde, wäre halt Fabio Aru, der jetzt lange verletzt war und bei der Tour de France so langsam wieder in Fahrt gekommen ist, die im Prinzip als Vorbereitung auf die Spanienfahrt genutzt hat. Und da bin ich jetzt enorm gespannt, ob der wieder anknüpfen kann.
Interessant, ja. Hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, aber könnte ich also...
Aber hat natürlich auf jeden Fall eine sehr starke Mannschaft, wobei man da auch so ein bisschen sehen muss, wie schlägt sich jetzt ein Tadej Pogacar, der halt eines der größten Rundfahrtentalente ist. Ja, ist glaube ich jetzt bei seiner ersten Grand Tour.
Also, also du sagst, okay, Roglic, Lopez, wir müssen uns nicht auf einen einlassen. Wen nimmst du?
Dann sage ich Lopez.
Dann sage ich Roglic. Alleine nur, dass wir zwei unterschiedliche haben und dass wir hinterher einer sagen kann, ich hatte recht. Ich bin Team Uran mit Realismus Roglic und du bist Team Aru mit Realistisch Lopez. Okay, bin ich gespannt. Was muss man mal kurz erwähnen, finde ich, was die Spanien-Rundfahrt ist. Und sie beide dabei sind, Quintana und Valverde. Was wird das mit dem Team Movistar geben dabei? Ich habe irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen die Hoffnung, aber ich würde mich nicht wundern, wenn das irgendwie eine ganz große Soap-Opera bei denen wird, mit viel Getratsche und viel Geschrei und ganz großes Drama.
Normalerweise würdest du sagen, also bei einer Spanien-Rundfahrt kann vielleicht ein Valverde auch aufs Klassement fahren und dementsprechend werden die beide Optionen möglichst lange versuchen, oft zu halten, beziehungsweise sie haben ja halt auch Carapaz dabei, den Giro-Sieger, und das ist eher, denke ich, die Doppelspitze mit Carapaz und Quintana für die Gesamtwertung und Valverde, ja, vielleicht auch möglichst lange Gesamtwertung, aber eher Etappenjagd.
Hast du, also ich meine, einen Quintana nicht mitzunehmen ist auch sträflich, wenn er in Form ist, aber als Mannschaftsleitung von den Movies, hättest du Bock, den mitzunehmen? Habe ich mich gefragt.
Ja klar, wenn ich so einen starken Fahrer habe, dann
ja, aber der geht jetzt weg. Der hat beim Giro, bei der Tour, finde ich zumindest jetzt mal abgesehen von ein, vielleicht zwei starken Tagen, nichts gebracht. Ich spitze ein bisschen zugegebenermaßen. Der hat sich an diesem einen Tag, wo er nicht früh genug gesagt hat, dass er nicht in Form ist, hat er sich auch nicht gerade, weißt du, dieses Volanda und Valverde oben im Ziel standen und noch da gesprochen haben und er dann irgendwann mal eingetrudelt ist. Ich hätte keinen Bock mehr auf den, glaube ich.
Ja, also wie gesagt, ich nehme natürlich auch teamintern, wie gut der drauf ist und dann.
Ja, du bist ja
mitgenommen.
Pragmatiker da. Ich wäre enttäuscht, ich wäre, glaube ich, beleidigt. Aber gut, dass du so bist und wenn wir zusammen eine Mannschaft leiten würden, dann wären deine Entscheidungen mit Sicherheit die vernünftigeren und nicht mit dem Herzen gedacht, wie ich es mache. Die entscheidende Frage: Wie viele Wetten hast du schon platziert? Hüllen wir den Mantel des Schweigens einfach drüber. Es sind genug.
Ja.
wir sind gespannt. Ja, also würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Vuelta, uns eine schöne Vuelta. Aufgrund des Urlaubs haben wir es vielleicht jetzt auch ein bisschen kürzer als den Giro und Tour de France gemacht. Aber das ist auch gut so. Wir werden während der Vuelta noch genug miteinander sprechen und über die Vuelta sprechen. Und ich hoffe, ihr habt zumindest schon mal einen kleinen Einblick bekommen, was euch da erwartet. Und ja, was bleibt uns? Bleibt uns zu danken, wie immer, für eure Unterstützung im Sinne von Spenden, Patreon, PayPal, über den Amazon-Link und. Vielen Dank dafür. Und dann auch noch, irgendwas wollte ich noch sagen? Weiß ich nicht. Ja, habe ich doch ganz am Anfang gesagt mit der Sendung. Ja, vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns sehr bald wieder, wenn wir euch über die Vuelta erzählen können. Tschüss!
Ja, bis dann!